Guten Morgen und herzlich willkommen. Gemessen an den Quoten der vergangenen Sonntage sind uns ca. 150, vielleicht auch ein paar weniger oder ein paar mehr Gottesdienstbesucher zugeschaltet. Es ist ein Geschenk, dass wir uns in Corona-Zeiten zwar nicht analog, aber doch virtuell treffen können. Dabei ist im Chat während und nach dem Gottesdienst richtige Kommunikation möglich, frei nach dem Motto raus aus der Anonymität. Vielen Dank an unsere Pastoren Winfried Borlinghaus und David Lehnhardt, aber auch an die Technik und das Musikteam. Mit Blick auf Corona leben wir in einer Zeit, die von großer Ungewissheit, von Unsicherheit geprägt ist. Und diese Ungewissheit und diese Unsicherheit, und das ist das Besondere, hat ein globales und ein weltweites Ausmaß. Infizierte müssen mit lebensbedrohlichen Auswirkungen rechnen. Die wirtschaftlichen Folgen sind kaum abschätzbar. Einerseits besteht Ungewissheit, ob die Schutzmaßnahmen ausreichen. Aber andererseits werden die Forderungen ganz aktuell immer lauter, die Einschränkungen wieder rasch zurückzuführen. Bei dieser Fülle an Unsicherheiten geht mir ein Zitat von Matthias Claudius durch den Kopf. Er war Dichter, Journalist und Lyriker. Aus seiner Feder stammt zum Beispiel das bekannte Abendlied »Der Mond ist aufgegangen«. Und aus seiner Zitatensammlung begleitet mich viele Jahre folgender Ausspruch. Hört genau zu. Es ist in einem Deutsch aus dem 18. Jahrhundert. »Etwas Festes muss der Mensch haben«, daran er zu Anker liege, etwas, das nicht von ihm abhänge, sondern davon er abhängt. Matthias Claudius, etwas Festes muss der Mensch haben. Dieser Gottesdienst soll dazu beitragen, in der aktuellen, unsicheren, gesellschaftlichen und unsicheren ökonomischen Lage das Feste zu erkennen. Gott, der in Jesus zu uns gekommen ist, der tatsächlich auferstandene Herr, er soll im Mittelpunkt stehen. Er ist das Feste, an den wir uns klammern. Er ist derjenige, bei dem unser Anker hält. Und das gilt nicht nur in Corona-Zeiten. Das gilt in allen Lebenslagen, in gesunden und beschwerlichen Tagen, in Zeiten, die von großer Lebensfreude geprägt sind, aber auch in Zeiten des Leides und des Todes. Gleich folgen mehrere Lieder des Musikteams. Diese Lieder malen ein, wie ich finde, wunderbares Bild von diesem großen Gott. Das zweite Lied gipfelt in der Aussage: Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiland, starker Befreier, so bist nur du. Lass dich durch die Lieder und die dann folgende Predigt von diesem großen Gott berühren. Und bevor wir auf die Lieder hören, lade ich ein zu einem Gebet, das ich gleich sprechen möchte. Bei uns hier in der evangelischen Gemeinde am Sohnwald ist es üblich, dass wir zum Gebet, zum Eingangsgebet uns erheben. Ich lade euch, ich lade Sie herzlich ein, raus aus dem Sofa, raus hoch vom Stuhl, und wir wollen stehend jetzt gemeinsam beten Und im Anschluss an mein Gebet lade ich Sie ein, gemeinsam das Vaterunser, Ihr Zuhause, ich hier im Gemeindezentrum, gemeinsam zu beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in dieser unsicheren Zeit, in der wir uns momentan als Volk, als Land, aber auch weltweit befinden, dass wir da wirklich uns auf dich verlassen können. Du bist das Feste. Du bist der Grund, in dem wir unseren Anker werfen können. Und Herr, das hält. Danke für diese Gewissheit. Danke, dass das uns auch viel Mut macht, in die nächsten Tage mit deiner Hilfe zu gehen. Herr, ich freue mich, dass wir heute Morgen virtuell mit vielen Christen verbunden sind. Und ich bitte dich, segne jeden Einzelnen. Und Herr, wir beten auch ganz besonders für die Entscheider in der Politik, in Berlin, in Mainz, aber auch in unseren örtlichen Ordnungsbehörden. Wir beten für die Bürgermeister, wir beten für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen, in den Altenheimen, bewahre du sie. Und wir bitten auch für die Menschen, die in der Wirtschaft Verantwortung tragen. Du kennst die weltweiten Probleme, wir befehlen dir das an. Und Herr, schenk, dass wir gleich ja durch die Predigt und durch die Lieder von dir berührt werden. Herr, dass wir in unseren Wohnzimmern, in unseren Häusern diese Kraft erfahren, die du spendest für unser Leben. Danke jetzt für diesen Morgen. Und wir wollen gemeinsam jetzt ihr zu Hause, ich hier im Gemeindezentrum, das Vaterunser sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir haben heute einen Text vor uns, der so hell strahlt wie die Sonne. Das ist ein wunderschöner Text von dem Apostel Johannes. Unter den Jüngern beeindruckt mich neben Petrus dieser Johannes am meisten, obwohl man über sein Verhalten eigentlich relativ wenig erfährt im Neuen Testament. Aber er hat, wie ich finde, das persönlichste Evangelium verfasst. Und dann im hohen Alter ja auch noch die Offenbarung, die gewaltige Offenbarung aufgeschrieben, die er von Jesus bekam. Beide neutestamentliche Schriften sind ein Zeugnis der tiefen Liebe Gottes. Sie sind genauso ein Beleg für die besonders enge und liebevolle Verbindung von Johannes mit Jesus. Johannes hat aber auch noch drei Briefe geschrieben, die weniger bekannt sind als seine beiden großen Schriften. Den ersten dieser Briefe, den möchte ich in dieser und in weiteren Predigten mal genauer mit euch anschauen. Es ist nicht sicher, an wen Johannes diesen Brief genau geschrieben oder zuerst geschickt hat. Es spricht viel dafür, dass es eine echte Rundmail an verschiedene Christen in ganz unterschiedlichen Gemeinden war. Es ist auch nicht ganz sicher, wann Johannes den Brief geschrieben hat. Es gibt aber Hinweise, dass er zuerst sein Evangelium, danach die Briefe und ganz am Ende seines Lebens die Offenbarung geschrieben hat. Ein wichtiges Argument ist die inhaltliche Abgrenzung gegen die aufkommenden Irrlehren der Gnosis, die erst seit dem Ende des ersten Jahrhunderts relevant wurden. Die Gnostiker missbrauchten besonders gerne sein Evangelium für ihre Zwecke. Und ein wichtiges Argument für die Abfassung der Briefe nach dem Evangelium ist auch, dass zentrale Themen, vor allem des ersten Johannesbriefes, deutlich auf diesem Evangelium aufbauen. Dass die Gnosis als ihr Lehrer aufkam, das dürfte auch die Ursache dafür gewesen sein, dass Johannes in seinem ersten Brief von Spaltungen spricht, die er erwähnt und kritisiert. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, schreibt er in Kapitel 2, Vers 19. Und diese Leute stellten ganz typisch für die Gnostiker der damaligen Zeit die Einheit von Gott, dem Vater und dem Sohn in Frage. Und sie stellten auch in Frage, dass in Jesus Gott Mensch geworden ist. Und beide Ansichten bezeichnet Johannes, also das Gegenteil dieser Dinge, bezeichnet Johannes als antichristlich. Jesus ist menschgewordener Gott und es gibt die vollkommene Einheit zwischen Vater und Sohn. Wer das in Frage stellt, ist antichristlich, so Johannes. Und er verteidigt also diese ursprüngliche Botschaft seines eigenen Evangeliums gegen die Verdrehung der zentralen Aussagen über Jesus. Und das wird am deutlichsten in Kapitel 4, Vers 2 bis 3. Ich beginne mal in der Mitte des Verses 2. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in dieser Welt. Wenn man diese Sätze liest, dann merkt man, der erste Johannesbrief ist eine theologische Verteidigungsschrift, ein apologetischer Brief. Er stellt klar, Jesus ist der menschgewordene Gott und Retter. Da gibt es keine Diskussion. Es geht hier um die Wahrheit über Jesus, die gegen irgendwelche schrägen neuen Ideen verteidigt werden muss. Es zählen, wie generell in der Bibel, Tatsachen und nicht Ansichtssachen. Der ganze erste Johannesbrief zeigt uns, dass die richtige Lehre über Jesus absolut keine Nebensache ist. Wir leben ja in einer ähnlichen Zeit wie damals. Heute hat man auch den Eindruck, dass man erstmal erklären muss, wen man mit Jesus meint, wenn sich jemand auf ihn beruft. Um Klarheit zu schaffen, hilft uns in jedem Fall der erste Johannesbrief entscheidend weiter. Den darf man eigentlich nicht einfach nur einmal Kapitel für Kapitel durchlesen, sondern am besten einmal zügig durch und dann immer wieder hin und her, kreuz und quer. Das ist typisch für Johannestexte, dass das erforderlich ist, um den Inhalt besser zu verstehen. Johannes schreibt, wie man damals unter Bibellehrern geredet hat, mit ständigen Wiederholungen mehrerer Themen, auch derselben Themen, bis jedes dieser Themen durch verschiedene Aspekte, durch unterschiedliche Aspekte beleuchtet und genügend vertieft ist. Und ihr werdet vor allem beim zügigen ersten Lesen feststellen, dass die Themen ganz häufig auch als Begriffspaare verwendet werden oder gegeneinander gestellt werden. Es gibt zum Beispiel die Begriffspaare oder die Themen Gottes Erkenntnis und Gottes Kindschaft, Liebe und Gemeinschaft, Licht und Dunkelheit, Wahrheit und Lüge, Christus und Antichristus, dranbleiben oder weggehen, Sünde und Vergebung, Leben und Tod, Welt und Ewigkeit. Man könnte noch einiges mehr aufzählen. Wer systematisch denkt und saubere Gliederungen liebt, der kommt damit allerdings nur sehr schwer klar, mit diesem Hin und Her und mit diesen ständigen Wiederholungen. Und es ist dann auch kein Wunder, wenn es in dem 900 Seiten Schmöker Einleitung ins Neue Testament heißt, der Aufbau des ersten Johannesbriefes ist umstritten oder bleibt umstritten. Verständlich, weil es diesen Aufbau, den man sucht, gar nicht gibt, jedenfalls nicht so. Stattdessen haben wir es mit einem zigfach vernetzten Text zu tun. Eher wie so ein Fischernetz mit seinen vielen Verbindungsknoten. Das könnte ja sogar eine Anspielung auf den Beruf von Johannes sein. Er war ja ursprünglich Fischer. Und hat man diese Netzstruktur erstmal entdeckt und gecheckt, dann wird aus dem ersten Lesefrust, den man vielleicht bekommt bei diesen komplizierten Gedankengängen, ein Lesefieber. Faszinierende Beobachtung dabei, je mehr du kreuz und quer liest, desto mehr wächst auch dein Verständnis für die Zusammenhänge. Da ist Johannes ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Gottes Geist durch das biblische Wort und seien es auch nur hier diese 5 Kapitel, wie er an uns arbeitet und die Synapsen in unserem Gehirn ganz neu verknüpft. Das erste Kapitel ist eine echte Kostprobe dafür. Johannes scheint ohne jede Struktur loszulegen. Ich lese es mal nach der Luther-Übersetzung. Da merkt man auch, wie die Gedanken hin und her springen. Und wir werden nachher sehen, wie sie doch zusammengehören. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns in Gemeinschaft lebt, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Ein wirklicher Kraus für Freunde klarer Strukturen. Aber jetzt suche mal nicht den roten Faden als einzelne Schnur, als Linie im Text, sondern entdecke das ganze Netz. Und das entsteht durch Knoten, durch Verknüpfungen. Einen ersten Knotenpunkt in Kapitel 1, den nenne ich mal Leben von Anfang an. Der lebendige Gott will das Leben. Das wahre Leben geht von ihm aus. Von Anfang an und nur von ihm kommt das Leben. Vor der Schöpfung Gottes war sein Wille und erstaunlich auch vor der Schöpfung Gottes war Jesus. Johannes spricht davon an mehreren Stellen in seinem Evangelium, aber das setzt er auch hier voraus in seinem Brief. Johannes startet auch sofort mit Jesus, obwohl man das erst in Vers 3 so richtig bemerkt. Jesus füllt das ganze Netz seiner Gedanken aus. Jesus bringt das Leben von unvergänglicher, göttlicher Qualität. Das ist hier ein erstes Thema. Johannes setzt deshalb direkt bei dem Auferstandenen an. Und mit wir meint er hier die Augen- und Ohrenzeugen Jesu und seiner Auferstehung. Wir haben gesehen, ganz genau hingeschaut, sogar angefasst. Wir haben wirklich begriffen, sagt Johannes, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt. Das ist eine Tatsache. Jesus hat nicht bloß vom Leben durch Gott gesprochen, er hat es selbst verkörpert. Deshalb ist Jesus und das Leben ein und dasselbe, und zwar für immer. Es war von Anfang an so von Gott gedacht und beschlossen. Mit der Menschwerdung Jesu kommt das Leben wieder in die Welt zurück, nachdem es beim Sündenfall verloren gegangen war. Jesus schafft die Verbindung, die Gemeinschaft mit Gott, die den Tod überwindet. Deshalb ist Johannes komplett aus dem Häuschen vor Freude. Man merkt es dem Text an. Die Gedanken sprudeln nur so und es gibt überschwängliche Formulierungen. Die lebendige Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn hat den Tod am Kreuz überstanden. Und die Aufnahme in diese göttliche und ewige Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn, den sieht Johannes auch für alle, die der verkündigten Botschaft von Jesus glauben. Was für eine Freude! Den zweiten Knotenpunkt im Text nenne ich von der Dunkelheit ins Licht. Johannes nimmt das Licht als Beispiel für die lebensspendende Gemeinschaft mit Gott, von der er gerade gesprochen hat. Ich weiß nicht, wie viel Ahnung Johannes von Physik hatte, aber das Licht ist bis heute perfekt geeignet, um Gott und seine Wirkung auf uns zu beschreiben. Seine ganze Schöpfung gründet in der Erschaffung des Lichts. Es war das erste der Werke Gottes und seither ist Licht Bestandteil der elektromagnetischen Strahlung, wie wir heute wissen, eine Form von Energie. Biologisch betrachtet der wichtigste Motor des Lebens. Und übrigens auch der Regenbogen, das Bundeszeichen der Treue Gottes für die Menschheit, ist ebenfalls eine Lichterscheinung. Lebensenergie, so könnte man das Licht vereinfacht nennen. Und genau das trifft auf Gott zu. Er ist die Lebensenergie für unsere Seele. Die Gemeinschaft mit ihm ist so lebensnotwendig wie das Licht für unsere Körper. Wenn wir ohne Gott leben wollen, dann knipsen wir uns selbst das Licht aus. Und wenn dabei noch einer meint, im Dunkeln besser zurechtzukommen, dann würde ich sagen, meines Erachtens gehört er damit nicht zu den Hellsten. Interessant ist auch, dass dort, wo Licht ist, nie gleichzeitig Dunkelheit sein kann. Vielleicht gibt es da reflektiertes Licht, vielleicht gibt es gedämpftes Licht, aber im Einflussbereich des Lichts kann es nie wirklich dunkel sein. Und deshalb, so schreibt Johannes, ist es auch eine Lüge, wenn jemand behauptet, er lebe in Gemeinschaft mit Gott und gleichzeitig bleibt es in ihm völlig finster, ohne Trost, ohne Freude, ohne Liebe, ohne Hoffnung. Das kann nicht sein. Gottes Licht kann ein Leben nicht erleuchten, wenn gleichzeitig die Dunkelheit bleibt. Dann kann irgendetwas mit der Nähe Gottes im Leben eines solchen Menschen nicht stimmen. Je näher ich nämlich einer Lichtquelle komme, umso mehr wird das Licht auch auf mich wirken. Und das ist bei Gott natürlich nicht anders. Gott will auch keine trübe Funzel in deinem Leben sein. Dir soll nicht nur dämmern, dass Gott irgendwie vielleicht existiert, dass es ihn geben könnte, sondern seine Gegenwart soll dir bewusst sein. Seine Gegenwart soll dir Lebenskraft geben, die du brauchst. Ich habe hier so eine Solararmbanduhr und wenn die schlapp macht, dann liegt es an zu wenig Licht. Dann läuft sie erstmal sprunghafter, dann läuft sie irgendwann falsch und irgendwann bleibt sie stehen. Was muss ich tun? Also wenn ich die hier so unter dem Hemd verborgen habe, dann dauert es nicht lange, dann läuft sie nicht mehr. Sie muss ans Licht. Und je heller das Licht, umso besser. Da hilft eine Kerze nichts. Volle Sonne ist optimal. Und so geht es mir auch mit Gott. Je näher ich ihm sein kann, desto richtiger ticke ich. Dabei kann ich ihm im Gegensatz zur Sonne oder zum Feuer nie nahe genug kommen. Und ich kann seinem Licht nie lange genug ausgesetzt sein. Johannes hat es also mit seinem Lichtvergleich optimal getroffen. Ich lese nochmal den Vers 5 und 6. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Von ihm haben wir es gehört, schreibt Johannes. Das heißt nichts anderes, als dass dieser Lichtvergleich von Jesus selbst stammt. Jesus nennt sich selbst auch das Licht der Welt. Er ist das Licht Gottes für die Welt, weil er nämlich von Gott kommt, weil er Gottes Wesen teilt, weil er selbst Gott ist und weil Licht die Verbindung schafft zwischen ihm und uns. Sie gibt Kraft, sie hält am Leben. Deshalb schreibt Johannes im ersten Johannesbrief, Gott ist Licht. Und in seinem Evangelium von Jesus schreibt er, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes 1, Vers 4. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, Gott, der Vater, ist die Lichtquelle und Jesus ist der Lichtstrahl Gottes, der uns aus der Dunkelheit holt. Und wir sollen dieses Licht wieder weiterleiten und durch unser Leben reflektieren. Wir sollen selbst zur Lichtquelle werden für andere. Und das Schöne ist, dabei müssen wir uns nicht selbst polieren und uns unheimlich anstrengen, bis wir anfangen zu strahlen. Wir müssen uns nur in Gottes Nähe stellen. Ein letzter Knotenpunkt. Die Sünde muss ans Licht. Ich weiß, jetzt denken viele, oh Mann, jetzt kommt dieses Thema schon wieder. Aber tut mir leid, dann müsst ihr euch bei Johannes beschweren oder am besten gleich bei Jesus. Ich fürchte, die Notwendigkeit der Wiederholung dieses Themas liegt weder an Johannes noch an Jesus. Sie liegt ganz einfach bei uns selbst. Beim Thema Sünde wird Johannes, der sonst so ein bisschen philosophisch ist und auch manchmal etwas weltentrückt wirken kann, da wird Johannes plötzlich so deutlich, dass es mir schnell zu persönlich wird. Aber wenn Jesus und wenn von Jesus als dem Licht Gottes die Rede ist, der die geistliche und seelische Dunkelheit in unserem Leben beenden soll, dann muss natürlich auch deutlich gemacht werden, wie das geht. Wie soll das funktionieren? Und das hat eben mit Sünde und Vergebung zu tun. In diesem Zusammenhang knüpft Johannes wieder an den bereits angesprochenen Punkt an. Die Gemeinschaft, die enge Gemeinschaft mit Gott ist der Schlüssel. Und die kommt allein durch Jesus und sein Wort zustande. Dann erst wird auch fast selbstverständlich die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander gefestigt. Fast, wenn da nicht diese Dauernervensäge Sünde wäre. Und Johannes erklärt uns, warum wir die nicht einfach ignorieren können, warum wir uns nicht einfach damit abfinden können und sagen, naja, so sind wir halt, wir kriegen es nicht auf die Reihe. Johannes schreibt, wie wir mit ihr umgehen müssen, wenn wir sie wirklich loswerden wollen. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn die Sünde nicht ans Licht kommt, dann kann auf Dauer einfach keine Freude an Gott aufkommen und natürlich auch nicht aneinander. Im Stall ist das Ausmisten wahrscheinlich die schlimmste Arbeit. Warum machen wir das trotzdem? Es muss sein, sonst werden die Tiere irgendwann im eigenen Dreck umkommen. Krankheitskeime fühlen sich nämlich im Mist besonders wohl. Ich gestehe ein, dass ich noch nie einen Kuhstall oder einen Schweinestall ausgemistet habe. Bei mir hat es nur zum Meerschweinchenstall gereicht. Aber auch da wird klar, der Mist muss regelmäßig raus. Und es ist dort, wo mehrere Tiere gemeinsam gehalten werden, besonders wichtig, dass das Ausmisten nicht nur bei einem Tier, bei einer Kuh oder bei einem Schwein im Stall nötig ist, sondern für alle. Auf unsere Gemeinschaft und die Sünde bezogen heißt das, wir müssen es zulassen, dass Jesus nicht nur bei dem einen oder anderen von uns ausmistet, sondern bei uns allen und vor allem angefangen bei mir selbst. Das Reinigungsmittel, von dem hier die Rede ist, was Jesus einsetzt, ist sein eigenes Blut, sein eigenes Leben. Und das brauchen wir tatsächlich, wenn es hell und sauber in der Box unseres Lebens werden soll. Und damit wird es auch im Freilaufstall der Gemeinde sauberer. Wenn wir uns streiten, beleidigen, übereinander schlecht reden, dann muss das bei der Wurzel gepackt werden. Dann müssen wir das bekennen lernen. Es muss durch Vergebung bereinigt werden. Es bringt nichts, da den Mist hin und her zu schieben oder zu versuchen, dass Gras drüber wächst. Es hilft auch nicht, diesen Mist nicht mehr anzuschauen. Das bringt alles nichts. Er muss raus, endgültig. Okay, jetzt ist ein Viehstall vielleicht ein etwas unwürdiger Vergleich für die Gemeinde, weil wir für Gott kein Vieh sind. Aber was den Mist angeht, da glaube ich, können wir locker mithalten. Im Lichtkegel Gottes wird uns in puncto Schuld und Sünde also nur Folgendes übrig bleiben. Wir müssen zugeben, dass wir Mist machen. Wir müssen zugeben, dass wir uns den Mist nicht selbst wegschippen können, so wie das die Kühe im Stall auch nicht hinkriegen. Wir müssen auch zugeben, dass alles, was sich im Licht Gottes als Mist erweist, nur von Jesus ausgeräumt werden kann. Johannes macht jetzt keinen Sündenkatalog auf, weshalb ich es auch nicht tue. Es reicht doch, wenn wir ein bisschen nachdenken. Dann fällt uns schon ein, welcher Mist raus muss. Und auch dazu haben wir Jesus, das Wort des Lebens. Sein Wort hilft, diesen Mist auszuräumen. Es ist auch zwecklos zu glauben, dass Ausmisten der Sünde irgendwann in unserem Leben nicht mehr nötig sein wird. Und je älter man wird, desto besser begreift man das. Deshalb lasst uns wieder gemeinsam miteinander ins Licht der Wahrheit Gottes treten, uns dazu gegenseitig ermutigen. Lasst uns nicht vergessen, unsere Schuld, wo nötig, auch voreinander zu bekennen und uns gegenseitig um Vergebung bitten. Und zwar nicht nur, weil das so im Vaterunser steht, sondern weil es wirklich so gemeint ist. Das wahre Leben, das Jesus uns schenkt, besteht darin, dass unsere Seele fest mit Gott verbunden ist, dass sie mit der hellen Freude an Gott erfüllt wird. Und dazu passt kein Mist. Sonst wären Gottes Worte über unser Leben und über unseren Zustand ohne Verbindung zu ihm und seine Worte über den Rettungsweg, den er geschaffen hat, unsinnig. Seine Worte wären gelogen, so wie es Johannes schreibt, wenn wir auf Jesus zum Ausmisten verzichten könnten. Wie gut, dass es anders ist. Und zwar, damit unsere Freude vollkommen ist und nicht von der Schuld belastet bleibt. Amen.